Das waren so wunderbare Tage, die wir jetzt geschenkt bekamen, diese herrliche Sommerpracht. Und ich hoffe, dass Sie sich mitgefreut haben in den letzten Tagen und Gott gedankt und ihm die Ehre getan haben. Falls Sie es versäumt haben, wollen wir es nachholen. Wenn wir uns hier versammeln, dann wollen wir einstimmen in das große Gotteslob. Und wenn wir das Lied singen, geh aus mein Herz und suche Freud 371, dann soll das zum Lobe Gottes gesungen sein. Herr, wie sind deine Werke so groß und viel? Du hast sie alle weise geordnet. Und die Erde ist voll deiner Güter. Und wir wollen auch gleichzeitig uns bewusst machen, dass jetzt vor dem Throne Gottes in der Ewigkeit die Schar der Anbeter ihm dieses Lob in Vollkommenheit singt. Und darum geht dieses Lied hinüber und geleitet uns hinüber in diese große Schar, wo unser Lob dann mit einstimmen kann. Ach, wäre ich da, o stünde ich schon, o großer Gott, vor deinem Thron. Wir singen von diesem Lied 371 die Verse 1, 7 und 8 und dann noch 10. Beten. Du großer Gott und Herr, du Schöpfer dieser Welt, du hast uns unser Leben bis zum heutigen Tag erhalten und schenkst uns die ganze Fülle, auch den ganzen Reichtum und Wohlstand, in dem wir leben, und wir sehen deine große Macht, auch in der ganzen sich entfaltenden Natur und in der Schönheit der Welt, die auch viele von uns im Urlaub genossen haben. Und es ist uns immer wieder schwer, Herr, dass unser Herz so ferne ist von dir, dass unser Mund voll Klagens und Jammerns ist. Und da wollen wir zu dir kommen und dich um deine Vergebung bitten. Es ist uns leid, dass wir dich so wenig ehren, dass wir alles nur zusammenraffen für uns und nicht zu deiner Ehre gebrauchen. und rede heute zu uns durch dein Wort, dass unser Leben von Grund auf verändert wird und dass wir etwas werden zu deinem Lobe. Wir wollen dir jetzt in der Stille all das bringen, was uns bekümmert und beschwert. Bei dir, Herr, ist die Quelle des Lebens, und in deinem Licht sehen wir das Licht. Amen. Wir lesen unsere Schriftlesung aus Jeremia 31. Es ist in den ausgelegten Bibeln im Alten Testament, Seite 892. Heute ist ja der 10. Sonntag nach dem Dreieinigkeitsfest. Und das ist in der langen Tradition unserer Kirche der Tag, wo wir des Volkes Israel gedenken. Der Juden. Es wäre so viel uns erspart geblieben, wenn dieser 10. Sonntag nach dem Dreieinigkeitsfest viel tiefer ins Bewusstsein unseres Volkes und auch der Christen eingedrungen wäre. Seit langer Zeit, das geht weit zurück, wird an diesem Sonntag von Israel gepredigt und dem Geheimnis seiner Erwählung. Und wir lesen ja all die Worte aus dem Alten Testament von den Propheten heute ganz besonders, wo wir sehen, auch wie in unseren Tagen sich das buchstäblich und wortwörtlich erfüllt. Es fällt mir schwer, aus diesem Kapitel 31 nur Teile zu verlesen, weil so viel davon genau dem entspricht, wenn im 2. Vers es heißt, so spricht der Herr, das Volk, das dem Schwert entronnen ist, das Volk der Juden, in unserem Jahrhundert dem Schwert entronnen, hat Gnade gefunden in der Wüste und jetzt von Vers 7 ab, denn so spricht der Herr, jubelt über Jakob mit Freuden und jauchzt über das Haupt unter den Völkern, ruft laut, rühmt und sprecht, der Herr hat seinem Volk geholfen, dem Rest Israels. Siehe, ich will sie aus dem Lande des Nordens bringen und sie sammeln von den Enden der Erde auch Blinde und Lahme, Schwangere und junge Mütter, dass sie als große Gemeinde wieder hierher kommen sollen. Sie werden weinend kommen, aber ich will sie trösten und leiten. Ich will sie zu Wasserbächen führen, auf ebenem Weg, dass sie nicht zu Fall kommen, denn ich bin Israels Vater und Ephraim ist mein erstgeborener Sohn. Und dann kommen die schönen Verse, wo die jungen Männer und Mädchen auf den Straßen tanzen. Und wir lesen wieder von Vers 31 bis 34. Das sind alles Verheißungen, die sich erfüllen. Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, da will ich mit dem Hause Israel und mit dem Hause Juda einen neuen Bund schließen, nicht wie der Bund gewesen ist, den ich mit den Vätern schloss, als ich sie bei der Hand nahm, um sie aus Ägypten zu führen, ein Bund, den sie nicht gehalten haben, ob ich gleich ihr Herr war, spricht der Herr, sondern das soll der Bund sein, den ich mit dem Hause Israel schließen will nach dieser Zeit, spricht der Herr. Ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben. Und sie sollen mein Volk sein und ich will ihr Gott sein. Die Verheißung der Sammlung Israels erfüllt sich in diesen Tagen. Was noch aussteht, ist die Umwandlung der Herzen, dass alle Israeliten Gott anbeten. Es wird keiner den anderen noch ein Bruder den anderen lehren und sagen, erkenne den Herrn, sondern sie sollen mich alle erkennen, beide, klein und groß, spricht der Herr, denn ich will ihnen ihre Missetat vergeben und ihrer Sünde nimmermehr gedenken. Das ist das Wunder des erbarmenden, barmherzigen Gottes. Und wir wollen dieses Lied von Philipp Friedrich Hiller singen, mir ist Erbarmung widerfahren. Wir singen es nach der Melodie, die in aller Welt gesungen wird. Gerade auch, wenn wir Gäste aus dem Ausland da haben, da ist nicht die schwere Mollmelodie üblich, die sonst in unserem Gesangbuch steht, sondern die sehr viel leichtere Melodie, die auch in den Gemeinschaftskreisen gesungen wird, die wollen wir benutzen. 277, die Verse 1 bis 3. Vers 25 bis 32. Darum geht's jetzt, ob Sie in Ihrem Leben die unverdiente Güte und Barmherzigkeit Gottes erlebt haben. Und es war immer wieder so, dass Christen sehr stolz waren, gerade auch Israel gegenüber. Wir haben ja Jesus nicht abgewiesen, sagen sie, und sind dann Gott in ihrem Stolz vorbeigelaufen, so wie Israel an Jesus und der ausgestreckten Hand Gottes vorüberging. Sie können Gott nur über seinem Erbarmen finden. Darum soll es heute gehen, an diesem Israelsonntag. Israels endliche Errettung. Jetzt kommt gerade rüber. Na, da hat's auch noch Platz. Deshalb ist immer nett, wenn Sie vorsitzen, dann können die, wo hinten kommen, noch rein oder in die Übertragung. Ja. Ich will euch, liebe Brüder, dieses Geheimnis nicht verhehlen, damit ihr euch nicht selbst für klug haltet. Verstockung oder Verblendung ist einem Teil Israels widerfahren, so lange, bis die Fülle der Heiden zum Heil gelangt ist. Und so wird ganz Israel gerettet werden, wie geschrieben steht. Und jetzt kommt ein Zitat, das teilweise auch aus diesem Abschnitt kommt, den wir gelesen haben. Es wird kommen aus Zion der Erlöser, der abwenden wird alle Gottlosigkeit von Jakob. Und dies ist mein Bund mit ihnen, wenn ich ihre Sünden wegnehmen werde. Im Blick auf das Evangelium sind sie zwar Feinde um euretwillen, aber im Blick auf die Erwählung sind sie Geliebte um der Väter willen. Denn Gottes Gaben und Berufung können Gott nicht gereuen. Denn wie ihr zuvor Gott ungehorsam gewesen seid, nun aber Barmherzigkeit erlangt habt wegen ihres Ungehorsams, so sind auch jene jetzt ungehorsam geworden, wegen der Barmherzigkeit, die euch widerfahren ist, damit auch sie jetzt Barmherzigkeit erlangen. Denn Gott hat alle eingeschlossen in den Ungehorsam, damit er sich aller erbarme. Ich wundere mich immer, wie in diesen Tagen die Zukunftsangst größer wird. Man wird ja tagtäglich darauf gestoßen. Und wenn Sie in Ihrem Bekanntenkreis noch jemand haben, der dieses Thema gerade als ein Steckenpferd leidenschaftlich reitet, dann können Sie mitfühlen, wie das Menschen ganz schrecklich belastet. Ich traf neulich eine Frau, die erzählt, dass ihr Mann, der war Arzt, gestorben ist. Ich sage, was hat er denn gehabt? Sagt sie, der hatte so darunter gelitten, unter den Bedrohungen, die über unserer Welt liegen. Ich musste mir ganz an den Mund zuhalten, denn ich lebe so frei unbekümmert. Ich esse jeden Schnittlauch und jedes Gemüse und trinke Wasser aus dem Wasserhahn. Und dachte, das ist ja noch ungesünder, wenn man sich so aufregt, dass man gleich drüber stirbt. Aber da können Sie nicht sagen, wenn die Angst Menschen im Griff hat. Und mehr spürt man, dass in unserer Zeit heute zwar alle Güter uns offen stehen, wir haben Möglichkeiten finanzieller Art und uns zu kaufen, was wir wollen, aber wir haben keine Zukunft. Da hat ja Jesus dieses Wort gesagt, die Menschen werden verschmachten vor Furcht und Warten der Dinge, die da kommen sollen, als das Zeichen der letzten bösen Zeit. Äußerlich mag es uns gut gehen, und wir verschmachten innerlich und haben seelischen Druck und lösen uns nicht mehr. Es wäre schön, wenn Sie heute Zukunft haben. Wenn Sie fröhlich leben können und sagen, ich gehe unbekümmert in die nächsten Jahre hinein. Nichts bedrängt mich, auch nicht. Wenn Sie vielleicht schon einen kranken Leib haben, auch wenn Sie manche wirtschaftlichen Sorgen haben. Einfach deshalb, weil sie wissen, dass Jesus ihr Herr ist, dem sie im Leben und im Sterben gehören. Und dann legen sie alle Sorgen bei ihm ab und können ihren Weg fröhlich gehen, auch durch eine böse Zeit. Darüber möchte ich zuerst reden. Ich greife ja immer aus so einem gefüllten Abschnitt immer nur drei Dinge heraus, steht viel mehr drin. Aber drei, das ist das, was in meinem kleinen Kopf noch hineinpasst. Und das soll dann mit uns gehen. Das Erste, jedem steht eine ganz große Zukunft offen. Ich will heute ausnahmsweise einmal von hinten her anfangen. Vielleicht auch deshalb, weil für manche dieses Thema, das wir heute mitbehandeln, ein wenig stark noch mit persönlichen Empfindungen besetzt ist. Da heißt es im letzten Vers, Gott hat alle eingeschlossen in den Ungehorsam. Was macht denn da Gott? Gott hat alle eingesperrt in den Ungehorsam. Da geht's um unsere Auflehnung gegen Gott. Ist dann Gott schuld an unserer Auflehnung, an unserem Ungehorsam? Bestimmt nicht. Den Ungehorsam gegen Gott, den haben wir selber zu verantworten. Aber interessant ist, dass Gott uns drin einsperrt. Ich erlebe das ja immer wieder bei unseren schönen Konfirmandenjahrgängen. Und wenn ich dann nach einem so richtig feierlichen Gottesdienst hinausziehe und da oben noch das schöne Orgelspiel erklingt, denke ich, wie viele dieser Konfirmanden haben jetzt schon im Herzen fest beschlossen, Herr, ich brauch doch dich nicht. Ich will doch dich gar nicht. Und die Leute, die in der Mitte ihres Lebens, im Beruf stehen, in ihren Aufgaben, die sagen, komm, ich habe gar keine Zeit, ich bin viel zu beschäftigt, um über Gott nachzudenken. Ich schaffe das alleine. Und ich habe erlebt, wie das dann in der Altersstourheit bis auf dem Sterbebett oft anhält, wenn mir's Kranke in letzter Kraft sagen, bitte nicht beten, ich will nichts von Gott. Und dann sehen wir, wie dieser Mensch in seiner ganzen erbärmlichen Hinfälligkeit im Ungehorsam verharrt und die Entscheidungen seines Lebens abdeckt und sagt, so ist richtig, wie ich lebe und so will ich's. Und das ist schwer, dass Gott nicht nur Israel so im Ungehorsam beharren lässt, sondern auch uns mit unserem Namenschristentum, mit unserer äußeren Frömmigkeit, mit dem bisschen, was nur ein bisschen außen hingeschmiert ist an christlichen Formen. Gott hat alle unter den Unglauben beschlossen. Warum denn? Weil er allen das Erbarmen schenken will, all diesen Ungehorsamen. All denen. Und ich will nie müde werden, es bis zur letzten Lebensstunde anzubieten, obwohl sich da die wenigsten bekehren auf dem Sterbebett. Will ich es ihnen anbieten und sagen, der Heiland will ihnen ganze Vergebung schenken. Ich brauche keine Vergebung. Er will sie ihnen trotzdem geben. Dass das Menschen über ihre Lippen bringen, wo sie doch nur Staub und Asche sind. Es ist so was Kühnes im Unglauben, wie Menschen sich gegen das Erbarmen Gottes sperren. Die Ungläubigen wollen mit Gott immer disputieren, sie wollen rechten, sie wollen intellektuelle Streitgespräche führen und da kommen sie gar nicht weiter und erkennen Gott nicht. Gott kann man nur da erkennen, wo er sich vor uns offenbaren will. In dieser brennenden Vaterliebe, auf das er sich aller erbarme. Was ist ein Erbarmen? Da dreht Gott das Herz im Leib herum. Das ist Erbarmen. Das tut Gott weh, das bekümmert ihn. Da brennt seine Liebe. Das, was Jesus immer und immer wieder gesagt hat, wie der Vater dem verlorenen Sohn entgegenläuft. Und sie werden in ihrem Christentum überhaupt nichts finden, wenn sie nicht das große Erbarmen Gottes einmal annehmen. Und ich muss sagen, in meinem Christenleben, seitdem ich bewusst Christ bin, es braucht ja immer noch ein bewusstes Ja, da geht's an gar keinem Tag ab ohne dieses Erbarmen Gottes. Da schäme ich mich immer wieder, dass ich so ungehorsam bin. Aber wenn Gott uns einschließt in unseren Ungehorsam und uns auch manchmal drin beharren lässt, dann will er seine Güte und sein Erbarmen nur umso größer machen. Und ich darf das am Anfang der Predigt Ihnen jetzt einfach sagen, wenn Sie heute im Gottesdienst sind, das möchte Ihnen Gott einmal zeigen über der ganzen Not der Versäumnisse Ihres Lebens, über dem Aufruhr und der Gottlosigkeit, über dem Ungehorsam, über der Gleichgültigkeit. Er liebt Sie. Und er hat einen Bund gemacht, dass er Ihre Sünden zudecke. Und wenn wir immer wieder von Jesus reden, wie er am Kreuz hängt, dann ist doch davon Gott das alles noch einmal festgemacht. Er hat seinen Sohn dahingegeben, um das alte Dunkle zuzudecken, auszulöschen, um sich unserer zu erbarmen. Und von all den großen Leistungen, auf die wir so oft stolz sind, bleibt doch gar nicht viel. Sondern ihrem Begräbnistag wirken so manche Lobhudeleien am Grab hohl. Und das andere wird rasch vergessen von den Kollegen, auch oft von ihren engsten Freunden. Nicht von allen, aber von vielen. Und das Große ist doch, dass uns der ewige Gott aus dem Tode ruft zum Leben, dass wir nach seinem Namen genannt sind, aus Erbarmen, nicht weil wir es verdient hätten, aus Erbarmen. Mir ist Erbarmung widerfahren, Erbarmung, deren ich nicht wert. Anders kann ich vor Gott gar nie bestehen. Viele machen aus dem Erbarmen ein schäbiges, billiges Mitleid, so wie sie vielleicht einem Bettler auf der Straße noch einen Geldschein zuschieben. Aber sie lassen ihn sitzen im Dreck. Wenn Gott ihnen sein Erbarmen schenkt, dann will er sie herausführen und will ihr Leben neu machen und will in ihrem Leben der Herr sein und sie prägen, und sie sollen das erfahren, auch dann noch, wenn es durch dunkle Nöte geht, sollen sie erfahren, dass der Herr bei ihnen ist und sie noch durch das Todestal hindurchträgt. Das ist die große Zukunft, die wir haben. Nichts kann mich aus der Hand Jesu reißen. Das war das Thema, das Paulus verkündigt hat, vom Erbarmen Gottes in Jesus sichtbar geworden. Das Zweite, was hier steht, ist, das gilt auch für Israel. Ja, aber Israel hat doch ganz bewusst zu Jesus Nein gesagt. Wenn Sie noch einmal überlegen, dann war doch das bei Israel der Punkt. Wir brauchen kein Erbarmen. Wir können selbst nach den Geboten leben. Wir sind in Ordnung. Für die Huren und Zöllner mag es recht sein, aber wir haben uns nichts vorzuwerfen. Ich erschrecke, wie in diesen Tagen in der Christenheit das Wissen verloren geht, dass allein Jesus, der Heiland, uns rettet. Aber da steht ja in diesem Abschnitt, dass am Ende der Zeit Israel gerettet wird. Das heißt doch, dass Israel Jesus als Heiland annehmen wird. Blindheit ist Israel zum Teil widerfahren, also nicht vollständig. Es gibt's ja, dass einzelne Juden Christen werden. Sie haben es ganz schwer gegenwärtig, denn im Augenblick ihres Christwerdens in Israel verlieren sie ihre Zugehörigkeit zum jüdischen Volk. Aus ihrem Pass wird das Jude getilgt und in Israeli umgesetzt. Da hat ja ein Karmelitermönch, der im Warschauer Ghetto gekämpft hat, bis zum höchsten Gericht prozessiert in Israel und verloren. Und immer wieder gibt es ein paar ungeschickte Reiseteilnehmer auf unseren Reisen, die dann irgendwo den Guide fragen nach den Judenchristen. Und dann gibt es einen Zornausbruch vom friedlichsten Juden. Es gibt's nicht. Entweder Jude oder Christ. Aber es gibt keinen Judenchrist. Doch, es gibt Judenchristen. Zum Teil ist Blindheit widerfahren. Und es ist ein sehr schweres Geheimnis, so wie Sie mit Menschen zusammenleben hier in Deutschland, die genauso verblendet sind und Jesus nicht erkennen. Es gibt ja so und so viele, die x Semester Theologie studiert haben und Jesus, den Heiland ihres Lebens, nicht kennen. Diese Blindheit hat Gott nicht so gemacht, dass gleichzeitig unsere Schuld damit aufgelöst wäre, sondern die Blindheit kommt ja von uns, aber Gott lässt uns drin beharren. Es ist ja ein Wunder, wenn er uns die Blindheit wegnimmt. Und wenn wir nicht mehr blind sind. Vor ein paar Wochen war aus unserer Mitte Oberfinanzrat Schüssler vom offenen Abend nach Kenia gereist. Und er schreibt in seinem Bericht, den ich gerade gestern gelesen habe, dass er in der deutschen Gemeinde in Nairobi eine Stuttgarterin traf, eine Stuttgarter Jüdin, die damals fliehen musste und die jetzt in der deutschen Gemeinde Klavier spielt, im Gottesdienst. Eine gläubige Jüdin, die übrigens im Juni von der Stadt Stuttgart zu diesem Begegnungstreffen hierher eingeladen war. Das gibt's Judenchristen, vielleicht bloß 400 oder manche meinen maximal 1000 in Israel. War auch durch die Geschichte hindurch bewegend. In den USA gibt's vielleicht 50.000 an Jesus gläubige messianische Juden, die ihn als Messias anbeten. Aber das Volk als solches hat diese Erkenntnis nicht. Und nun sagt Paulus, es wird wunderbar sein, dass Gott diese Blindheit von ihnen wegnehmen wird. Und ich habe jetzt vor Ihnen einfach ein Stück weit das zu zeigen, was da das prophetische Wort der Bibel uns verheißt. Denn das ist wichtig, dass wir erkennen, was los ist. In dem Augenblick nämlich, wo Israel den Messias Jesus erkennt, wird die Stunde der Heidenvölker, der nichtjüdischen Völker ablaufen. Durch die Verwerfung von Jesus durch die Synagoge ist ja das Evangelium in die Völkerwelt hinausgegangen. Und das steht ja hier im Vers 25 am Schluss. Verblendung oder Verstockung ist einem Teil Israels widerfahren, solange bis die Fülle der Heiden zum Heil gelangt ist. Als unsere Kirche 1951 eingeweiht wurde, hat hier auf dieser Kanzel der unvergessliche Prälat Hartenstein gesprochen. Was ist das Zeichen des Weltendes? Und er sagte damals ganz unzweifelhaft, die Sammlung der Juden in Israel ist ein markantes Zeichen des prophetischen Wortes. Als Jesus gefragt wurde, wann wirst du wieder aufrichten, das Reich Israel, hat Jesus nur gesagt, es wird die Stunde nicht gesagt. Es gebührt euch nicht zu wissen. Aber er hat nicht geleugnet, dass es aufgerichtet wird. Und wenn Sie dann auch Worte der Bibel lesen, das ist gut, Lukas 21, jetzt haben Sie Ihre Bibel dabei, schlagen Sie das auf, dass Sie sehen aus den Jesus-Worten vom Ende, Lukas 21, Vers 24, wo Jesus die dunkle Zukunft des jüdischen Volkes darstellt, sie werden fallen durch die Schärfe des Schwertes und gefangen weggeführt unter alle Völker und Jerusalem wird zertreten werden von den Heiden, bis die Zeiten der Heiden erfüllt sind, bis die Zeit der großen Völkermission zu Ende geht. Jetzt verstehen Sie vielleicht, warum uns das so wichtig ist, immer wieder dort in Jerusalem die Spuren zu sehen, wie die Israeliten Jerusalem gerade in unseren Jahren wieder in Besitz genommen haben. Oder wenn Sie im Sacharja-Buch lesen, Sacharja im Propheten im Alten Testament, Vers Kapitel 12, Vers 2 und 3, siehe, ich will Jerusalem zum Taumelbecher zurichten für alle Völker ringsumher. Wenn die UNO-Konferenzen tagen und kein Ergebnis finden und Jerusalem der Taumelbecher ist, wo niemand weiß, was macht man mit dem? Im dritten Vers, ich will zur selben Zeit Jerusalem machen zum Laststein für alle Völker. In der biblischen Prophetie wird es ja so sein, dass alle Weltvölker sich gegen Israel am Ende auflehnen. Und es ist mir so wichtig, dass dann keine deutschen Truppen dabei sind. In diesen vereinigten Fronten, die dann aufgebaut werden. Sacharja 14, wo dann das Große kommt, wo in der letzten großen, schweren Schlacht Jesus, der Messias, auf dem Ölberg stehen wird. Da werden Sie sehen, heißt wortwörtlich hier, den Sie durchbohrt haben. Da werden Sie Jesus, den Messias, erkennen. Sie werden nicht mit Ihrer Luftwaffe siegen und nicht mit Ihrer Panzerarmee, sondern durch ihren Messias, König Jesus. Aus Erbarmen. Da ist nicht mehr Moshe Dayan, sondern der erbarmende Heiland, der sie rettet. Dann wird ganz Israel gerettet werden. Manche haben gesagt, dann wird also Israel total gerettet werden. Und die Leute werden gleichsam zwangsweise eingeführt. Das ist natürlich unsinnig. Das sehen Sie aus dem gleichen Kapitel Römer 11, Vers 23.
wo es extra heißt bei diesem Wiedereinpfropfen, sie werden wieder eingepfropft werden in dieses Gewächs Gottes, sofern sie nicht im Unglauben bleiben, Römer 11, 23. Die werden gerettet werden, die im Glauben dann sind und Jesus anbeten und ihm dienen. Wir wissen, dass in der Völkerwelt die Fülle der Heiden noch nicht erreicht ist. Allein in Indien gibt es 3000 Völker und nur in 250 von diesen 3000 Völkern wird das Evangelium heute verkündigt. Aber wir wissen, dass gegenwärtig überall große Bemühungen sind, in dieser letzten Zeit das zu tun, das Kommen Jesu vorzubereiten und die Geschichte zum Ende zu bringen. Aber das wollen wir hier ganz klar sagen. Wenn die Stunde Israels kommt, hört die Stunde Deutschlands auf. Und ich habe manchmal Angst, ob Gott das Evangelium wegnimmt aus unseren Kirchen und Gemeindehäusern und Gruppen und Kreisen. Nehmen Sie doch das Erbarmen Gottes an, solange es Gott Ihnen anbietet. Gott kann es abziehen und er wird es abziehen und dann wird er sein Volk wiederholen, so wie es hier steht. Ihr seid ja nur dazwischen hineingekommen wegen der Verblendung Israels. Noch ein letztes. Dieses Erbarmen wird uns gültig zugesagt. Dieses Erbarmen Gottes wird uns gültig zugesagt. Das hat damals die Christen sehr bewegt, als die Juden Jesus von sich gestoßen haben. Sie haben oft dann auch damals gefragt, den Paulus, wie ist denn das? Die Juden haben doch die gleiche Bibel. Damals hatte man ja nur das Alte Testament. Warum glauben sie denn nicht an Jesus? In jeder Stadt, wo Paulus hinkam, hat er zuerst in der Synagoge gepredigt. Es gab dann meist in dem Augenblick, wo er von Jesus, dem Sohn Gottes, redete, großen Widerstand. Er sagte, Jesus ist der Messias. Da gab's den Gegendruck und dann gab's Ärger und sie haben ihn dann vor die Synagoge geworfen. Er musste gehen, es gab Streit. Und dann haben die Leute oft gesagt, ist nicht so, dass Gott die Juden eben verstößt? Und Paulus hat das festgehalten und gesagt, es bleibt so, dass Gottes Verheißungen gelten. Es gab durch die Jahrhunderte leider auch immer wieder Christen, die gesagt haben, nun, die Juden waren eben ungehorsam und dann hat Gott sie weggeworfen. Dann hätte mich Gott schon oft wegwerfen müssen wegen meines Ungehorsams. Das Wunder ist ja, dass Gott seine Gnade immer jeden Morgen neu mir anbietet und ich neu kommen darf und seine Hand fassen und ihn bitten darf, Herr, jetzt bitte nimm mich doch wieder an mit der alten Schuld, vergib sie mir. Seine Gnade und Berufung können ihn nicht gereuen. Was Gott dem Volk Israel zugesagt hat, das wird nicht einfach zurückgenommen. Die großen Zusagen des Alten Testaments, wo Gott sagt, es können Berge weichen und Hügel hinfallen. Meine Gnade soll nicht von dir, Israel, hinfallen. Er hat nur uns Heidenvölker mit hineingenommen in diese Verheißung. Von der Frau, die ihres Kindleins nicht vergessen kann. Siehe, in die Hände habe ich dich gezeichnet. Das gilt auch über einem verblendeten Volk Israel. Sie sind Geliebte um der Verheißung willen, sagt Paulus. Es gibt heute einen neuen Schimpfnamen für Leute, die das Wort Gottes ernst nehmen, dass man sie Fundamentalisten nennt. Nun, dann ist Gott auch ein Fundamentalist. Seine Verheißungen können ihn nicht gereuen. Er bleibt dabei. Er lässt sie nicht los. Siehe, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein, und so du durchs Wasser gehst, will ich bei dir sein. Es geht heute nicht bloß darum, um die Selbstverständlichkeit, dass Juden und Christen ganz eng unter den einen Gott zusammengehören und sich nicht trennen lassen, auch nicht in jenen Tagen, wenn die Völker gegen Jerusalem marschieren werden, im Streit um Nahost. Sonst geht darum, dass das Erbarmen allein die Zukunft meines Lebens sichert. Die Zukunft Israels und ihre Zukunft. Und sie sollen diese Erbarmung Gottes in ihrem Leben wirken lassen. Sich hier ausliefern und sagen, Jesus, dir will ich ganz gehören. Ich weiß, dass immer wieder in unserem Gottesdienst Leute da sind, die das noch nicht festgemacht haben. Die auf Distanz herkommen, sagen, ich schaue mir das mal an, ich singe nicht so richtig mit. Gott wirbt um sie. Gott sucht sie. Er will sich ihrer heute erbarmen und will ihr Leben neu machen und will ihre Zukunft umgestalten. Er will ihr Leben so machen, dass sie sagen können, ich weiß, Gott ist für mich, wer soll jetzt noch gegen mich sein? Ich bin geborgen und habe Frieden, ich habe alles gefunden in Zeit und Ewigkeit, weil ich ein Eigentum Gottes geworden bin, weil ich sein Angebot angenommen habe. Amen. Wir singen nun das Lied Wach auf, du Geist der ersten Zeugen. Und da singen wir von diesen Versen, wo drum gebetet wird, dass das Evangelium doch in die Welt hinaus erschallt und wie früher auch immer die vorigen Generationen in ihren Missionsgedanken Israel eingeschlossen haben, so wollen wir es auch jetzt tun. Wir singen von 216, die Verse 4 bis 7, 216. Du, unser Herr Jesus Christus, wir wollen vor dir das offen aussprechen, wie wir oft dein Erbarmen stolz von uns gewiesen haben, wie wir überheblich gemeint haben, wir wären eben mehr als andere. Dabei liebst du uns nur als Verlorene, als Schuldige, als sündige Menschen. Und wir können vor dir nur bestehen durch dein Erbarmen. Hab vielen Dank, dass du uns immer wieder dies groß machst. Und wir bitten dich, lass es uns bis in die Sterbestunde festhalten, dass nichts anderes vor dir zählt, als allein dein Blut, das du für uns vergossen hast. Und wir wollen dich jetzt auch bitten für dein Volk Israel, dass du dich deines Volkes erbarmst und ihm Erkenntnis deines Heils schenkst. Wir möchten dich bitten um Schutz in den äußeren Bedrohungen, in all der Ungewissheit, in all den vielen Gefahren. Und wir haben vor dich auch oft die Schuld unseres Volkes gebracht, am jüdischen Volk. Und wir können überhaupt nur leben über diesem schrecklichen Morden und Töten durch dein Erbarmen. Herr, dass du immer wieder neu mit uns anfängst, das ist dein Wunder. Wir bitten dich, dass du auch das Zeugnis der judenchristlichen Gemeinden in Israel segnest, die Ausbreitung des Neuen Testaments, das doch fast in jedem Haus in Israel liegt. Dass sie deine Stimme auch vernehmen, du kannst die Verblendung wegnehmen. Und dann lass es geschehen, dass die Fülle der Heiden aus allen Völkern und Nationen jetzt die gewonnen werden, die zu dieser Vollzahl nötig sind. Dass deine Heilsgeschichte zum Ende kommt. Herr, und dann stoße bei uns den Leuchter nicht um, dass die Flamme nicht erlöscht. Wir sehen mit Schrecken, wie der Abfall so groß ist vom Glauben in unserem Land. Herr, gib doch du noch einmal eine echte Erweckung durch dein Wort, dass Menschen dich als Herrn anbeten und dir dienen. Lasst uns gemeinsam beten, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und jetzt singen wir noch den letzten Vers, du wirst dein herrlich Werk vollenden, von dem Lied 216. Froh, dass Sie nicht gießen müssen am Sonntag. Wenn Sie aber Sorge haben, wie Sie nach Hause kommen, schlage ich Ihnen Folgendes vor. Sie dürfen sitzen bleiben bis 11:15, bis der zweite Gottesdienst beginnt. Und dann, wenn es dann noch in Strömen draußen regnen sollte und Sie kein Auto oder keinen Schirm dabei haben, lassen wir drüben auf unserer Videoanlage einen schönen Israel-Film laufen. Das passt natürlich ganz schön, dann gucken Sie gar nicht mehr zum Fenster raus. Im unteren Saal, nur dass keiner nass wird, das wäre mir wichtig. Im unteren Saal wäre das dann, und wenn es da um 15:45 oder die Schwaben sagen um 15:45 noch regnet. Es liegen hinten immer viel Papierdinge, die sind ganz wichtig. Ich merke manchmal so nach einem Gottesdienst, dass neue Freunde, die hier sind, gar nicht wissen, dass das lebensnotwendig ist. Da ist unser Notizenzettel, das ist der weiße Zettel, wo alle unsere Gottesdienste draufstehen. Ein gelber Zettel mit allen Gruppen und Kreisen. Bedienen Sie sich. Da liegt jetzt auch das Heft der Ludwig-Hofacker-Vereinigung aus.
Und es liegt eine Einladung, so ein Anmeldeprospekt aus für die Freizeit in Friolzheim. Das ist ein großer, weißer Zettel. Das Wochenende in Friolzheim Ende September, das ist immer schön auch für solche, die neu in unserer Gemeinde sind. Da lernt man sich kennen von Freitag bis Sonntag. Eine Bibelfreizeit unter dem Thema Freude. Also das liegt alles da hinten, da liegen auch Missionarsberichte. Das, was dort hinten steht auf dem Papier, wird nicht mehr hier bekannt gegeben. Das Wichtige steht im Papier, das Unwichtige sage ich jetzt. Das Buch von den Hofacker-Konferenzen, die Ansprachen, ist jetzt erschienen, kann im Markt billiger, weil man es ja nicht zusenden muss, hier um 6 Mark gekauft werden, am Ausgang drüben auf der Turmseite. Wir sind ja jetzt im Augenblick in einem großen Bauvorhaben. Wir bauen den Dobelgarten da oben um, der kriegt ja endlich einen wetterfesten Belag. Das ist ein großes Bauvorhaben mit über 300.000 Mark. Und um die Baukosten ein wenig zu senken, haben wir das mit der Baufirma Mozach, die ja zu unserer Gemeinde gehört, ausgemacht, dass wir mit Ehrenamtlichen da mitarbeiten dürfen. Wir kriegen ja Zuschüsse und jede ehrenamtliche Arbeit macht da ein ziemlich großes Stück aus, das im Gesamtbauvorhaben dann uns zugute kommt. Jetzt machen wir so, am Freitag ab 3 Uhr bin ich da oben, so bis abends und schaufle oder was ist denn los? Karl Frank. Ah gut, das ist noch besser. Dann können Sie bis dahin Ihre Arbeitshosen bügeln, nicht? Wunderbar. Karl, was wird noch benötigt? Nur Männer oder gibt es auch starke Frauen, die gebraucht werden? Gell? Gut. Freitag in 8 Tagen ab 15 Uhr und am Samstag dann auch, da ist noch kein schulfreier Samstag. Gut, dann geht's los, dann machen wir den Platz eben, damit der Schotter verlegt werden kann. Wunderbar. Jetzt noch etwas, was ich in Ruhe Ihnen erklären muss. Im Augenblick haben wir eine fast verräterische Aufmerksamkeit von den Medien. Am Samstag kommt im Fernsehen ein Film, da wurden Aufnahmen sogar in unsere Kirche gemacht, obwohl ich gesagt habe, sie dürfen sie nicht aufnehmen. Dann haben die sich mit List unsere Kirche von innen angeguckt und haben die Aufnahmen gemacht. Ich war sprachlos. Die werden am Samstag im dritten Programm gesendet, kommt auch einiges von der Hofacker-Konferenz über die Parallelstrukturen und die Evangelikalen. Also wenn Sie das interessiert, 18.30 Uhr im dritten Programm. Das norddeutsche Fernsehen wird eine halbe Woche jetzt in der kommenden Woche hier sein und will Aufnahmen machen von uns. Was das wird? Arbeitstitel heißt Evangelikale und Gefühl. Sie können sich etwa vorstellen, wo das hingeht, aber wir können auch nicht einfach die Türen verschließen. Sie möchten auch im Gottesdienst am nächsten Sonntag mit einer Standkamera aufnehmen. Ich habe gesagt, Sie können nicht hin und her gehen, uns da auf dem Boden liegend aufnehmen beim Gebet. Ja, wir würden nur die Standkamera machen. Ich bitte Sie, dass Sie einfach nicht rumdrehen und trotzdem die Sammlung lassen. Vielleicht kann es für manchen ein Anstoß sein, dass wir tatsächlich glauben, was in der Bibel steht. Wir freuen uns, dass Sie gerade da kommen an diesem Sonntag. Da haben wir ja die Missionsmatinee und wenn es voll wird, ist auch schön. Vielleicht gefällt das auch den Leuten. Also ich lade Sie ein, kommen Sie am nächsten Sonntag und lassen Sie sich von dem allem nicht stören und vielleicht beten Sie dafür. Wir haben immer gemeint, mehr Evangelium in den Medien und dann wollen wir auch Gottes zutrauen, dass auch Evangelium so an die Menschen kommen lassen kann, dass sie aufmerken. Ich war doch erfreut über den Film neulich über die Teestuben von Teen Challenge. Auch wenn die Kommentare geschmacklos waren, die dort abgegeben hat. Aber das, was deutlich wurde von den jungen Leuten, was sie an Sieg mit Jesus erleben, war erstaunlich, dass das noch einmal über unsere Medien gehen kann. Also ich lade Sie ein zu der Missionsmatinee am nächsten Sonntag. Das ist schön, wir machen das. Und nach dem Gottesdienst, am ersten Gottesdienst, gehen wir hinüber in den großen Saal. Und dann erzählt Ruth und Willi Ehret aus Nigeria. Und wir essen dann noch miteinander zu Mittag. Das ist schön. Und das ist ja immer prima, dass wir schon für Sie alle mitgekocht haben. dürfen einfach kommen ohne Anmeldung und dabei sein. Und bis um 1 Uhr ist alles fertig und Sie verlieren nicht viel zusätzliche Zeit. Jetzt noch Seniorenkreis, das steht nicht auf dem Notizenzettel, ist am Dienstag um 14.30 Uhr. Vikar Reiser erzählt von Philipp Friedrich Hiller, dem Liederdichter. Unser Opfer heute ist für den Evangeliumsdienst in Israel. Das ist ein ganz wichtiges Missionswerk, das die judenchristlichen Gemeinden unterstützt. Wir haben ja den israelischen Prediger, den jüdischen Prediger Baruch Maoz kennengelernt, der seit Jahren sein Versammlungshaus nicht benutzen darf, weil das Rabbinat gegen ihn prozessiert. Es darf in dieser Stadt das Jesuszeugnis nicht erklingen. Und es ist ganz wichtig, dass wir die Judenchristen stärken. Was besonders erfreulich ist, ist, dass das Neue Testament gegenwärtig in der Umgangssprache Ivrit gedruckt wird. Jetzt hat es ganz große Schwierigkeiten gegeben, dass das Rabbinat das wieder unterdrücken wollte. Es gab bisher nur in dem traditionellen Hebräisch. Es gibt ein Neues Testament mit Erklärungen, das in Arbeit ist. Wir wollen für diese Arbeit unser Opfer geben. Für das Evangeliumszeugnis von Jesus in Israel. Heute. Getraut werden am nächsten Samstag um 13.30 Uhr. Eberhard Schrempf, Landschaftsgärtner, Leibnizstraße 35. Und Annegret Übele aus Walzenhausen in der Schweiz. Samstag, 13.30 Uhr. Bestattet wurde in der vergangenen Woche Otto Bauer, Mechanikermeister, früher in der Schickstraße 4, 83 Jahre alt. Du hast meine Seele vom Tod errettet, meine Füße vom Kleiden, dass ich wandle vor Gott im Licht der Lebendigen. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.